Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist zwar noch recht früh am Abend, aber wir streifen mit Ihnen heute durch eine lange Nacht der Weltbilder. Eine Nacht voller unterschiedlicher Blicke auf die Welt, in der wir leben. Außerdem Theater von Anton Tschechow und Oper von Jules Massenet. Und wir fragen, was aus der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin werden soll. Mein Name ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Schauen wir aber zuerst auf einen Künstler, der früh gestorben ist, trotzdem zu den wichtigsten Vertretern in der Kunst der deutschen Nachkriegszeit zählt, Peter Schwarze alias Peter Heisterkamp alias Blinky Palermo, der 1977 während eines Urlaubs auf den Malediven mit nur 33 Jahren starb. Bekannt ist er vor allem für seine farbigen geometrischen Formen, die immer wieder in seinen Bildern auftauchten. Das Kölner Museum Ludwig zeigt in einer neuen Blinky Palermo Ausstellung nun Sieb- und Offset-Drucke des Künstlers. Der Kölner Sammler Ulrich Reininghaus schenkte dem Museum 2018 eine vollständige Sammlung von Palermos Editionen. Meine Kollegin Christiane Vielhaber hat sich die Ausstellung, die an diesem Wochenende eröffnet wurde, angeschaut. Was war denn an der Siebdrucktechnik so interessant für Blinky Palermo, den man vielleicht eher als Maler oder Konzeptkünstler kennt?
Eher Konzeptkünstler, denn gemalt hat er eigentlich nicht und wir kennen ihn vor allen Dingen durch seine Stoffbilder. Das war das Tolle, wo er gesagt hat, Malerei mache ich nicht mehr und hat dann einfach im Kaufhaus Stoffe gekauft und hat die auf die Leinwand gezogen und hat die wie minimalistische Bilder ohne zu malen hingehängt. Was diese Ausstellung so gut zeigt, ist eigentlich die Geisteshaltung der damaligen Zeit oder bestimmter Künstler eben gegen den Geniekult. Das gab es ja natürlich auch, ne? Dass er sagt, also ich gebe das weg, was das Individuelle ist, ich lasse das machen, ich lasse das drucken und ich reduziere eigentlich mein Formrepertoire auf ein paar Prototypen. Und diese Prototypen sind, das ist nicht so witzig, aber es ist doch ganz witzig, ein Quadrat und auch ein schwarzes Quadrat, ein blaues Dreieck, das ist rechtwinklig, ein grünes Dreieck, das ist nicht rechtwinklig. Und dann sowas, was aussieht, er nennt das Scheibe, ich nenne das Wolke. Da hat er dann so ein Stück Sperrholz gefunden und hat das so mit grauem Stoff bezogen. Und jetzt bei diesen grafischen Blättern oder bei diesen Editionen ist es eben einfach eine graue Wolke.
Aber weil Sie gerade Geniekult gesagt haben, er war ja einige Zeit in New York. Er ist Beuys-Schüler, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, oder war Beuys-Schüler. Nun, New York steht natürlich auch für Andy Warhol, der auch viel mit Siebdruck gearbeitet hat und der diesen Geniekult auch überhaupt nicht bedient hat. Im Gegenteil, gibt es da irgendeine Verbindung? Hat er da irgendwas sozusagen von dieser Kunstphilosophie mitgenommen, was man da sieht?
Also von Warhol kann man wohl nicht reden. Dann die Berühmtheit für einen Tag, das war Blinky Palermo eigentlich überhaupt nicht, sondern Kunst für alle. Und so ist auch in dieser Ausstellung eine schöne Edition zu sehen. Da ist dieses blaue Dreieck, das haben sie als Schablone. Dann ist diese Farbe und dann ist da so ein Pinsel. Und er wünscht sich eben, dass man das über eine Tür macht. Mhm. Und dann ist auch in dieser Ausstellung, aber nicht von dieser Schablone, die ist schon so brüchig und so, ne, macht man das vorsichtig. Aber dieses Kunst für alle, da ist irgendwo so ein demokratisches Denken bei ihm und was ich eben paart mit Minimalismus und auch so ein bisschen mit Farbfeldmalerei, was er auch in Amerika gesehen hat. Aber also, Warhol Einfluss glaube ich gar nicht.
Ja, aber Kunst für alle, da geht es ja auch tatsächlich, also es geht ja nicht nur darum, vielleicht auch was zu verstehen, sondern es geht konkret auch ums Kaufen, oder? Weil diese Blätter, die waren ja, gut, die konnte sich vielleicht ein Student jetzt damals nicht leisten, aber so teuer waren die nicht und es gab doch relativ viele davon, oder?
Ja, so viele nicht. Also es sind 50er Auflagen in dieser Ausstellung, sind einige, wo man auch nicht weiß, wie viele Auflagen das war. Das finde ich auch das Gute daran. Durch diese Schenkung wurden diese 37 Editionen auch wissenschaftlich aufgearbeitet mit einem schönen Katalog, da man jetzt weiß, wo hat er das her, wo ist das gedruckt, wie hat er das gedruckt. Also das ist ganz schön gemacht. Aber vom Preis her, das ist nicht das, was er gemeint hat, sondern wirklich das und das Volk bringen.
Also eine Ausstellung, die Sie empfehlen, Frau Vielhaber, oder?
Ja, absolut. Denn das, was man von Blinky Palermo kennt, eben diese Stoffbilder, da sieht man hier dieses reduzierte, dieses minimalistische Denken und einfach in Form und wie er das variiert, das macht schon Spaß. Also das ist nicht langweilig, sondern man sieht, was er draus gemacht hat.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung im Museum Ludwig, die Sieb- und Offset-Drucke von Blinky Palermo zeigt, die das Museum als Schenkung erhalten hat. Wir alle machen uns ein Bild von der Welt. Gerade im Moment ist das sehr aktuell, denn mit dem Klimawandel entstehen einerseits apokalyptische Szenarien. Der Katastrophenfilm hat Konjunktur, aber auch utopische Entwürfe für eine bessere Zukunft. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat von gestern auf heute eine lange Nacht der Weltbilder veranstaltet, um zu untersuchen, wie Menschen sich in der Vergangenheit die Welt erklärt haben und natürlich auch, wie sie es heute tun. Cornelius Wüllenkämper fasst die lange Nacht zusammen, in der er mit Philosophinnen, Literaturwissenschaftlerinnen und auch mit einem nicht ganz unbekannten Chemiker gesprochen hat.
Ich stelle fest, alles, was mir an der Welt nicht gefällt, gehört zur Postmoderne. In der die Oberfläche wichtiger wird als die innere Struktur, in der die Rationalität der Beliebtheit weicht, in dem die Pluralität der Wahrheiten die Suche nach der Wahrheit ersetzt.
Mit seinem Bekenntnis unterwanderte der Chemiker Joachim Sauer, Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Titel der Veranstaltung. Denn im Salon Sophie Charlotte ging es ja gerade um den Plural der Wahrheiten, eben um Weltbilder. In einem der zahlreichen Panels stellten Fachexperten anhand eines ikonografischen Bildes die jeweilige Wahrheit ihrer Disziplin vor. Während Kunsthistoriker Horst Bredekamp am Foto von einem schwarzen Loch die Perzeption des Unsichtbaren und die Konstruktion der Welt veranschaulichte, beschäftigte sich die Soziologin Jutta Almendinger damit, was eine Parkbank über den Zustand unserer Welt aussagt.
Wer sitzt auf der Bank? Und insbesondere, wer sitzt denn neben jemandem auf der Bank? Neben wen würde man sich selbst setzen? Wer würde sich neben einen setzen? Die Bank zeigt insofern die Wahrscheinlichkeit der Überschneidung sozialer Kreise. Letztlich ist die Bank aber auch ein Zeichen von sozialer Macht. Wem gehört der Raum? Wer hat überhaupt entschieden, dass diese Bank hierher darf? Wer entscheidet, wer auf dieser Bank wie lange sitzen darf? Wer entscheidet, mit welcher Haltung man auf dieser Bank sitzen darf? Wie lange? Zu welchen Uhrzeiten?
Die Parkbank als Fieberthermometer unserer Demokratie. Wer hätte das gedacht? Die Vielfalt der Theorien über und Deutungen von Welt war höchst erhellend, zuweilen gar berauschend. Über den Zusammenhang zwischen Herkunft und Weltbildern diskutierte der Schriftsteller Sascha Stanicic. Der Astronaut Thomas Reiter stellte Außenansichten der Erde vor, während die Künstlerin Luisa Clement ihre Arbeiten über das Verhältnis von Körper und Maschine und die Grenzen des Menschseins präsentierte. Wie die künstliche Intelligenz die Literatur verändert, untersuchte Sandra Richter, Direktorin des Marbacher Literaturarchivs.
Dem Problem der künstlichen Intelligenz oder der Chance, je nachdem, sie ist eher auf der kritischen Seite, widmen wir uns natürlich im Augenblick eher explorativ in unseren Museen und erkunden, was denn die Programme so bieten und ob die Algorithmen, die dahinter liegen, tatsächlich die Autoren der Zukunft sein werden. Das ist eine offene Frage. Sind Algorithmen etwa schon poetisch?
Dahinter steht letztlich die Frage, was ist Leben? Antworten darauf diskutierten zwei Weltraumforscher mit der Schweizer Religionsphilosophin Daria Pizzoli-Olgiati. Sie war davon überzeugt,
dass eigentlich diese Frage nach dem extraterrestrischen Leben, obwohl sie selbstverständlich auf ganz moderne Wissenschaftsbilder gründet, kulturgeschichtlich eine alte Frage ist. Die religiöse Tradition war eine sehr starke Inspirationsquelle für die ersten Science-Fiction-Werke. Auch dort werden grundlegende religiöse Fragen behandelt. Was ist das Böse? Wer wird am Schluss siegen? Das Gute und das Böse? Was ist das Leben? Was ist der Tod? Was passiert nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Ob man gegenwärtig mittels massenhafter Datenerhebung Antworten auf diese Fragen finden und die Welt besser vermessen kann, ist fraglich. Dass Weltbilder oft mehr durch Interpretation und auch Vorstellungswelten geprägt sind, als durch vermeintlich objektive Erkenntnisse, war eine von vielen Wahrheiten, die man gegen Mitternacht vom Salon Sophie Charlotte mit nach Hause nehmen konnte.
Cornelius Wüllenkämper über eine lange Nacht der Weltbilder in Berlin. Es ist die Geschichte einer Amour-Fou zwischen Manon Lescaut und dem Chevalier de Grieux. Und sie hat bei ihrem Erscheinen in den 1730er Jahren gleich einen Skandal verursacht. Unmoralisch urteilte die französische Zensur und verbot den Roman von Abbé Prévost gleich wieder. Der Roman um die lebenshungrige Manon Lescaut, die nicht ins Kloster will und mit dem Chevalier de Grieux nach Paris entflieht, faszinierte die Leser trotzdem. Später auch Filmemacher und Musiker. Alleine 4 Opern bzw. Musikdramen gibt es, die auf dem Roman basieren. In Nürnberg hatte gestern Jules Massenets Manon Premiere, inszeniert von Tatjana Görbatscher. Mein Kollege Uwe Friedrich war gestern im Publikum. Tatjana Görbatscher inszeniert ja immer nach der Devise, ein Opernhaus ist kein Museum, der Stoff muss etwas mit uns hier und jetzt zu tun haben. Wie ging das gestern bei der Manon auf?
Sie zeigt Manon in der ersten Szene, wo die sich alle treffen in so einem Gasthof und Manon eigentlich auf dem Weg ins Kloster ist. Sie zeigt dort Manon als so ein eigentlich recht unscheinbares Mäuschen der Jetztzeit, etwas ungepflegte Haare. Die kriegt dann in diesem sehr zwielichtigen Gasthof, wo offenbar auch der Prostitution gefrönt wird, wo es so Motto- und Sexpartys gibt, da kriegt sie so ein Versprechen dieser Halbwelt, die sie aber für die große Welt hält, mit. Und man sieht richtig, wie in ihr wächst der Gedanke, da will ich dazugehören. Und das führt dann dazu, dass sie sich zu so einem It-Girl der Instagram-Generation mausert. Sie will unbedingt vorne mitmischen. Sie will in diese große Gesellschaft, die offenbar viel Geld hat. Im Laufe des Abends regnet immer mal wieder Geld vom Bühnenhimmel. Es wird ja auch gespielt in einem Spielsalon, wo dann russisch Roulette das nochmal verschärft, dass es wirklich um alles geht, Bestehen in dieser Gesellschaft oder Untergang. Und sie wechselt immer wieder die Erscheinungsform. Sie kommt mal als quasi Revue-Girl, mal im Glitzer-Bodysuit an.
Das klingt für mich so ein bisschen nach Aufmerksamkeitsökonomie einerseits, aber geht es auch um MeToo? Gibt es da auch irgendwelche Bezüge?
Es ist ganz deutlich, dass die skrupellosen Männer regieren, und zwar mit Waffengewalt oder indem sie alle, die von ihnen abhängig sind, unter harte Drogen setzt. Manon trifft immer ganz bewusst Entscheidungen und trifft regelmäßig die falsche Entscheidung. Ihr Angebeteter, die große Liebe, der Chevalier de Grieux, ist etwas unscheinbar, den erkennt sie auch gar nicht in seiner Liebe, beziehungsweise erst dann, als es viel zu spät ist. Und man sieht den Niedergang dieser Figur. Sie wird dann sozusagen zu Dschungelcamp-Material, zum CDE-XYZ-Promi. Und das schafft dann wirklich einen Bezug zur Gegenwart, ohne dass jetzt MeToo deutlich gemacht werden müsste.
Die Regisseurin Tatjana Görbatscher ist nicht gerade bekannt für üppige Bühnendekors. Auch bei dem Libretti lässt sie gerne mal was weg. Gestern auch?
Das ist schon komplett. Also man sieht die ganze Oper und das Bühnenbild von Marc Weger ist so ein Revue-Theater-Rahmen mit ganz vielen Glühbirnen, die aufleuchten, die blinken können. Wir sind in einer Scheinwelt. Es gibt ja auch eine große Ballettszene, wo dann Revue-Girls kommen, die ganz anzüglich, wirklich kunstvoll die Beine spreizen, wenn sie in den Spagat gehen. Also das ist alles so sexuell aufgeladen. Und zum Schluss wird es dann ganz trostlos schwarz-weiß, wenn es ans Sterben geht, wenn es dann wirklich ernst wird und die beiden eben endgültig nicht zusammenkommen.
Jetzt habe ich gemeinerweise schon mal nachgeschaut, wie denn so die Rezensionen heute im Netz ausgefallen sind. Da kam die Musik nicht ganz so gut weg. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Friedrich?
Der Dirigent Guido Johannes Rumstadt macht das schon sehr laut, sehr kräftig, andererseits auch sehr unterkühlt. Da ist wenig Duft, wenig Charme. Also was Massenet auch gerade an erotischem und an Klangfarbenerotik reingeschrieben hat in die Partitur, das interessiert ihn weniger als die harte Sozialgeschichte. Die Sängerinnen und Sänger machen das hingegen sehr gut. Eleonore Marguer ist die Manon.
Je suis encore tout de deux.
Eleonore Marguer ist diese Manon, die gerade in den lyrischeren Szenen und in den zurückhaltenden wirklich überzeugt. Es gibt einen Moment der ganz ergreifenden Wahrheit, wenn nämlich der Chevalier de Grieux, Tadeusz Szlenkier, von der Zukunft träumt. Sie hat sich aber schon entschieden, ihn zu verlassen. Diese Fassungslosigkeit im Blick ist wirklich ans Herz gehend. Auch die anderen Sänger machen das wirklich gut und fügen sich in dieses Konzept A vom Dirigenten Rumstadt, dass das alles nach vorne geht, wenig Duft, wenig Erotik hat und damit auch in das Konzept von Tatjana Görbatschar, die diese Geschichte raus aus der Douce-Epoque, auf die Belle-Epoque von Jules Massenet holt, raus in unsere Gegenwart zu holen und zu schärfen und auszuhärten.
Tatjana Görbatschar inszenierte Jules Massenets Manon am Staatstheater Nürnberg. Uwe Friedrich berichtete. Ja, und von einer kaltherzigen Gesellschaft zur nächsten, denn auch in Anton Tschechows Stück Iwanow sind Mitleid und Moral keine Parameter, die für die Akteure irgendeine Bedeutung hätten, schon gar nicht für die Hauptfigur, eben jenen Iwanow. 1887 wurde das Stück uraufgeführt, das Russland unter den Zaren war Tschechows Blaupause. Er habe dem Publikum eins auf die Schnauze geben wollen, schrieb er damals an seinen Bruder. Die Intendantin des Schauspielhauses Hamburg, Karin Bayer, hat das Stück nun zusammen mit Rita Thiele für ihr Haus bearbeitet. Gestern hatte Iwanow Premiere und Michael Lages hat zugesehen.
Hier wird der Erstling auf der Liste der tatsächlich uraufgeführten Theaterstücke des russischen Klassikers mit beträchtlicher Energie herübergewuchtet auf die Ebenen aktueller Zeitgenossenschaft. Was die Psychopathologie einer in Erstarrung verkommenen Gesellschaft betrifft, wie die des offenbar schwerst depressiv gestörten Titelhelden. Ihn und die Menschen um ihn herum legt Karin Bayers Team mit jedem einzelnen Wort derart konzentriert auf die Analyse-Couch, dass ein richtiges Bühnenbild hier eher ablenken würde. Darum bleibt die Riesenbühne vom Schauspielhaus abendfüllend leer vor schwarzen Wänden und selbst das Licht von oben drüber ist eine Art Arbeitslicht. Das Programmheft verzeichnet für die Ausstattung auch bloß die Mitarbeiterin Selina Puorger und nur Astrid Kleins Kostüme bringen Farbe und Fantasie ins Spiel. Ansonsten herrscht uneingeschränkt der Text. Einmal nur an diesem erstaunlichen Tschechow-Abend sind Requisiten zu sehen in Form von ziemlich vielen und ziemlich überdimensionalen Gläsern mit Stachelbeermarmelade, die serviert Frau Lebedev, die wohlhabende und geschäftstüchtige Nachbarin des Herrn Iwanow, auf der halbwegs munteren Feier im zweiten Akt. Wodka allerdings fließt auch und sogar recht viel Gurken dazu gibt's aus dem Glas. Im Übrigen aber werden unentwegt Seelen und Körper seziert und zwar gar nicht liebe- und verständnisvoll, sondern knallhart und grob. Iwanow selber, der aufgefressen wird von der Leere, die sich in ihm ausgebreitet hat, braucht den Arzt fast nicht, dem er sich hier offenbart.
Ich bin reizbar, schroff, jähzornig, in einem Maße kleinlich, dass ich mich selbst kaum wiedererkenne. Doktor, wenn ich kein Geräusch höre, dann produzieren die Härchen an meinem Trommelfell ihr eigenes Geräusch. So ein hohes, metallisches, silbriges Sirren.
Ganz klar, Herr Iwanow ist Tinnitus-Patient. Und manisch-depressiv ist er auch, meistens Letzteres. Aus tiefer Unlust am Leben heraus behandelt er sich selber genauso abgrundtief mies wie jeden und jede um ihn herum, vor allem die eigene Frau. Er kümmert sich weniger und weniger um sie, lässt sie schlicht verrecken, während er zugleich zunehmend der Zuneigung durch Nachbarstöchterlein Sascha verfällt. Die will ihn heiraten, obwohl sie ahnt, dass diesem Psychopathen wirklich mit gar nichts zu helfen ist. Am Hochzeitstag erschießt sich der verlorene Held. Aber dieses Wrack Iwanow ist nur Synonym für eine Gesellschaft, die ihm ähnelt. Sie alle rasen zwar noch irgendwie im allgemeinen Stillstand, aber Ziele hat niemand. Nicht die unterhaltungssüchtigen jungen Leute auf der Nachbarschaftsparty, nicht die Gastgeber, bei denen die Hausfrau den Laden auch als Geldverleiherin zusammenhält und der Gatte sich Glas um Glas im Wodka zu ersäufen versucht. Überhaupt ist unablässig von Geld die Rede. Erstarrt, wie sie geistig, seelisch und moralisch ist, bewegt diese dem Untergang geweihte Gesellschaft nur die Vision vom Kapitalismus. Und einer nur hält dagegen, wie so oft beim Arzt Tschechow, ein Arzt.
Ich verstehe das ganze Gejammer nicht. Ohne Moral kann doch eine Gesellschaft gar nicht existieren. oder?
Bellt er ins Publikum. Ja, immerzu sind wir gemeint an diesem Abend. Aber auch dieser Durchblicker ist leider eine zutiefst widerliche Figur, voll von Arroganz und Verachtung gegenüber allem, was nicht so ist wie er. So finster war Tschechow selten. Traurig? Ja. Melancholisch? Immer. Aber wann wären die traurigen Komödien je derart ohne Aussicht auf irgendeine Art von Zukunft gewesen? So aber passen sie zum Geist der Zeit. Kein Ausweg nirgends, so viel aufs Dach oder eben auf die Schnauze bekommen wie hier, hat ein Tschechow-Publikum vielleicht noch nie.
Auch hier Kapitalismus und Kälte. Michael Lages über Anton Tschechows Iwanow, inszeniert von Karin Bayer am Schauspielhaus Hamburg. Vor 30 Jahren, am 15. Januar 1990, wurde die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg gestürmt. Mittlerweile sind einige der Gebäude auf dem Gelände vom Verfall bedroht, andere werden noch genutzt. Immerhin ist noch nichts abgerissen, so wie bei anderen Gebäuden, die exemplarisch für die DDR standen. Vor 8 Jahren stellte der Stasi-Bundesbeauftragte Roland Jahn seine Ideen für die Anlage vor. Einen Campus der Demokratie wollte er aus der ehemaligen Zentrale der DDR-Staatssicherheit machen. Geschichte sollte hier erfahrbar werden. Zu einem Gesprächsort ist das Areal schon geworden. Hier diskutierten zum Beispiel Schüler mit Zeitungsverlegern. Unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak hat den Ort besucht und nachgefragt, wie es mit der ehemaligen Stasi-Zentrale weitergehen soll.
Der Campus für Demokratie lebt schon, sagt Roland Jahn. Machen wir einen Ortsbesuch. Der erste Eindruck ist wenig einladend. Ein graues und lebloses Areal. Ein großer asphaltierter Innenhof, teils als Parkplatz genutzt. Leerstehende Plattenbauten. Frank Ebert von der Havemann-Gesellschaft, die Geschichte und Erfahrungen der DDR-Opposition dokumentiert, steht im Hof vor einem Ärztehaus, zeigt auf die Gebäude ringsherum.
Hier, wo wir direkt stehen, das war tatsächlich auch damals so eine Art Ärztezentrum. Da war die ärztliche Versorgung. Rechts von uns war das Versorgungszentrum. Das war auch das erste Haus, was gestürmt wurde am 15. Januar. Und die Hauptabteilung 20 saß hier. Die war zuständig für die Bearbeitung von politischer Untergrundtätigkeit und politisch-ideologischer Diversion, wie sie es nannten.
Der Nachlass des DDR-Regimekritikers Robert Havemann liegt hier zusammen mit vielen anderen Nachlässen DDR-Oppositioneller. Außerdem Unterlagen über das neue Forum, die Initiative Schwerter zu Pflugscharen und. Insgesamt das umfangreichste Archiv zur DDR-Opposition überhaupt. Die Zukunft ungewiss.
Unser Mietvertrag von Seiten des Archivs der DDR-Opposition läuft in 2 Jahren aus. Wir sind in Privaträumen und dann haben wir wirklich ein Problem, glaube ich. Und wir brauchen natürlich archivgerechte Räume. Unser Schriftgut und Fotos, Videos, alles was wir haben, das ist nationales Kulturgut.
Ein Grundproblem des gesamten Areals, die 52 Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale liegen nicht in einer Hand. Ein Teil befindet sich in Privatbesitz, ein anderer gehört dem Land Berlin, ein dritter dem Bund. Teils sind sie denkmalgeschützt, teils nicht. Die DDR-Aufarbeitungsinitiativen auf dem Gelände sind unzufrieden. Christian Boos vom Verein Bürgerkomitee 15. Januar klagt:
Leider Gottes hat sowohl der Bund als auch das Land Berlin wenig Sensibilität dafür. Die wussten ja lange selber nicht, was sie mit dem Gelände hier anfangen sollen. Ich meine, die ganzen Brachen, die wir hier noch haben, hier sind mehr Brachen als wirklich anständig definierte und bespielte Flächen.
Es gibt eine ganze Reihe Aktivitäten auf dem weitläufigen Areal. Besucherinnen und Besucher des Stasi-Museums können das Dienstzimmer des letzten DDR-Geheimdienstministers Erich Mielke besuchen oder sich in der Ausstellung der Stasi-Unterlagenbehörde über die Arbeitsweise des Geheimdienstes informieren. Doch all das reicht nicht aus, um das Stadtquartier zu beleben. Frank Ebert von der Havemann-Gesellschaft.
Da muss ich einiges tun, dass bestimmte Häuser, die damals, warum auch immer, schwere Fehler verkauft wurden, dass die eventuell zurückgekauft werden und dann eben müssen sie saniert werden. Da muss man halt Geld in die Hand nehmen und da kann man nicht ewig drum herum reden. Man muss es endlich machen. Und dann eben tatsächlich kann man davon reden, Campus für Demokratie. Dann hat man vielleicht einen.
2013 hat der Berliner Senat einen ersten Beschluss zur Unterstützung des Campus für Demokratie gefasst. In der vergangenen Woche, passend zum 30-jährigen Jubiläum der Erstürmung der Stasi-Zentrale, erfolgte ein zweiter. Darin heißt es:
Der Standort, der jahrzehntelang für Unterdrückung stand, soll zu einem Lern- und Erinnerungsort werden, der für die Werte der Demokratie wirbt. Die ehemals abgeriegelte Stadt in der Stadt soll sich öffnen.
Der Berliner Senat begleitet die Entwicklung des Geländes mit sogenannten Standortkonferenzen. Das sei zu wenig, klagen die DDR-Aufarbeitungsinitiativen. Sie fordern Taten statt Lippenbekenntnisse. Frank Ebert von der Havemann-Gesellschaft verliert langsam die Geduld.
Das Problem ist tatsächlich diese unterschiedliche Eigentümerstruktur. Und wo ich das eigentliche Problem sehe, ist die Verwaltung. Also wenn seit 3 Jahren in der Planung ist oder davon geredet wird, dass etwas getan wird, aber man sieht nichts, dann mache ich mir langsam Sorgen, wie lange das noch dauern soll.
Der Ideengeber des Campus für Demokratie, Roland Jahn, ist derzeit mit seinem eigenen Haus beschäftigt. In diesem Jahr wird die Stasi-Unterlagenbehörde in das Bundesarchiv integriert. So hat es der Bundestag beschlossen. Verbunden ist dies mit großen Investitionen. Die Stasi-Akten müssen vor Feuchtigkeit und Schimmel bewahrt werden, brauchen neue Archivräume. Langfristig sollen die Akten von SED und anderen DDR-Organisationen auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale vereint werden. Roland Jahn schließt deshalb Abriss und Neubau von Gebäuden nicht aus.
Ich denke, da kann man einen guten Weg finden, dass man Neues schafft, auch um den Kern des Alten zu bewahren.
30 Jahre nach Auflösung der Stasi bleibt die Zentrale des DDR-Geheimdienstes ein Flickwerk und der Campus für Demokratie mehr Vision als Realität.
Claudia van Laak aus dem Berliner Landesstudio über das Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale. Das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin ist seit fast 40 Jahren Gedenk- und Bildungsstätte. Seit heute ist dort eine neue Dauerausstellung zu sehen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar sollte diese neue Dauerausstellung eine Ausstellung für alle werden. Nicht nur wie bisher für Akademiker und nicht nur für deutsche Muttersprachler. Über die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kommt nämlich aus dem Ausland. Viele kommen aus Israel. Die neue Ausstellung verwendet daher eine einfache Sprache, wobei aus Vereinfachungen natürlich keine Fehler werden dürfen. Darf man zum Beispiel ganz allgemein von Nazis sprechen, wenn in Wirklichkeit bestimmte Tätergruppen gemeint sind? Eine Frage, mit der sich die Ausstellungsmacher beschäftigt haben. Wenn die Ausstellung für alle sein soll, dann müssen auch Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. So gibt es zahlreiche Tast- und Hörstationen für Blinde. Und nicht nur ihren Bedürfnissen wurde Rechnung getragen, wie die Leiterin der Bildungsabteilung im Haus der Wannsee-Konferenz Elke Griglewski betont.
Für die Form dieses Projekts sind wir definitiv die Ersten, denn es gibt viele Beispiele, wo Museen entschieden haben, Inklusion, Barrierefreiheit zu implementieren. Aber zumindest vom Stand, den wir wissen, sind das dann Projekte, wo man sich immer entschieden hat für eine spezifische Gruppe und ein Projekt, wo wirklich alle unterschiedlichen Bereiche zusammengefasst wurden. Das ist das Erste.
Angesichts der aufwendigen technischen Ausstattung tritt der historische Ort etwas in den Hintergrund, was manchen stören mag. Bei der Wannsee-Konferenz kamen im Januar 1942 in der Villa Vertreter der Reichs- und Besatzungsbehörden sowie aus SS und Polizei zusammen. Thema war die Durchführung des Massenmordes an den europäischen Juden. Die großen KZ-Gedenkstätten in Deutschland haben im vergangenen Jahr erneut mehr Besucher gehabt. Das hat eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes bei den Gedenkstättenbetreibern ergeben, anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar. So meldete die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Dachau knapp 900.000 Besucher und das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen bei Potsdam 700.000. Die Tendenz sei sogar weiter steigend. Die Belastungsgrenze für Personal und Infrastruktur bereits erreicht, hieß es. In Berlin verzeichnete die Stiftung Topographie des Terrors, auf deren Gelände sich die ehemalige Gestapo-Zentrale befindet, mit 1,3 Millionen Menschen zum 7. Mal in Folge einen Besucherrekord. Schon wieder eine Auszeichnung. Das Weltkriegsdrama 1917 hat nach dem Golden Globe auch den Spitzenpreis des US-Produzentenverbandes PGA gewonnen. Ein Preis, mit dem sich Regisseur Sam Mendes Hoffnungen machen darf. Denn oft holt der PGA-Gewinner später auch den Oscar als bester Film. Das war so im vergangenen Jahr bei Green Book, im Jahr davor bei Shape of Water, außerdem 2015 bei Birdman, 2014 bei 12 Years a Slave und 2013 bei Argo.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. In Berlin treffen sich heute Staatschefs zur Libyen-Konferenz. Zum aktuellen Stand der Verhandlungen gleich mehr in den Informationen am Abend. Alle Beiträge aus dieser Sendung können Sie in der DLF-Audiothek-App nachhören und natürlich auf der Website dlf.de. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.